Ja, mein Name ist Marie-Luise Abshagen, das ist Nelly Grote-Fan. Wir arbeiten beim Forum Umwelt und Entwicklung. Das kennen Sie wahrscheinlich nicht, das ist aber auch gar nicht weiter verwunderlich. Wir sind ein Netzwerk von Umwelt- und Entwicklungsverbänden, die vor allen Dingen die Arbeit von Hauptamtlichen in diesen Verbänden zu internationaler Politik koordinieren. Unsere Mitglieder kennen Sie vielleicht, also BUND oder NABU, WWF, Brot für die Welt, Miserio sind beispielsweise Mitglieder bei uns. Ich arbeite zu nachhaltiger Entwicklungspolitik im weitesten Sinne, also Umweltfragen und Entwicklungsfragen, die vor allen Dingen von der internationalen Ebene auf uns runterkommen. Und Nelly Grote-Fendt arbeitet zu Handelspolitik. Als wir für diesen Vortrag angefragt wurden, ob wir uns mit KI und künstlicher Intelligenz und Umweltschutz beschäftigen können, war meine erste Reaktion, keine Ahnung, davon habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. KI, was ist das eigentlich? Wir haben doch gerade erst angefangen, ansatzweise zu verstehen, worum es bei dem größeren Thema der Digitalisierung geht. Bin ich eigentlich total hinter dem, worüber wir eigentlich reden müssen, welche gesellschaftlichen Debatten wir eigentlich führen müssen. Und ich glaube, dieses Gefühl treibt viele Verbände aus der Umwelt- und Entwicklungsszene derzeit um. Einige von uns sind ja auch bei Bits und Bäume engagiert gewesen, da haben sie sicherlich Berührungspunkte gehabt mit unserer Szene. Aber genau diese Frage, was passiert eigentlich mit der Digitalisierung? Wer bestimmt da eigentlich, seit wann, mit welchem Interesse darüber? Und spielt Nachhaltigkeit überhaupt irgendeine Rolle? Und mit Nachhaltigkeit meine ich nicht nur, sag ich mal, unsere erste Assoziation ist ja immer Umweltpolitik, aber wir sehen Nachhaltigkeit als was viel Größeres. Also natürlich darum, dass Natur und Umwelt an sich per se schützenswert sind, aber es geht auch viel mehr darum, wie man die Grenzen des Planeten nicht überspannt und wie man allen Menschen ein Leben in Würde verwirklichen kann. Deswegen lassen Sie mich und meine Kollegin erstmal einen kleinen Exkurs machen, wie wir als Fachfremde uns dem Thema Digitalisierung widmen, bevor wir dann einen kleinen Blick auf Nachhaltigkeit und KI werfen. Und lassen Sie mich dafür auf der anderen Seite der Welt beginnen. Und zwar in Papua-Neuguinea. An der Küste der Bismarcksee mit Blick auf eine Metallsulfid-Lagerstätte am Meeresboden. Diese Gruppe von Menschen, die Sie hier sehen, aus der Küstengemeinschaften in Papua-Neuguinea kämpft derzeit ein Kampf, der David gegen Goliath alt aussehen lässt. In den Gewässern dieses pazifischen Staates soll es nämlich das erste kommerzielle Tiefseebergbauprojekt geben. Tiefseebergbau bedeutet, am Meeresgrund sollen verschiedene Arten mineralischer Rohstoffe abgebaut werden. Dabei geht es beispielsweise um Kupfer oder Gold, vor allen Dingen Mangan, was man für Stahlproduktion braucht, aber auch seltene Erden. Die Ökosysteme am Meeresgrund werden dabei auf jeden Fall zerstört. Das ist die Grundlage dieses Bergbaus. Welche Auswirkungen dieser Lärm, beispielsweise von diesen riesengroßen Maschinen, die ungefähr so groß sind wie dieser Raum, genauso wie der Abraum auf die Fische haben, wird es völlig unklar. Was aber klar ist, das Leben dieser Menschen an der Küste wird massiv dadurch gefährdet. Und im ganzen Pazifik sind Tausende dieser Tiefseebergbaulizenzen in den nationalen Gewässern der Staaten bereits verteilt. Gleichzeitig laufen internationale Verhandlungen darüber, wie man in den internationalen Gewässern der sogenannten Hohen See ebenfalls Tiefseebergbau betreiben kann. Warum bringe ich das? Jeder Person, der ich von Tiefseebergbau erzähle, deren erste Reaktion ist erstmal ungefähr so wie ihr Gesicht. So. Wir sind überrascht und schockiert, dass wir jetzt die Meere, die ja sowieso schon durch Klimawandel belastet sind, durch Plastikmüll, durch Überfischung, dass wir die jetzt nochmal auf eine neue Art und Weise ausbeuten. Und wir haben angefangen uns zu fragen, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Treiber dahinter, dass wir nun ein weiteres Ökosystem unwiederbringlich zerstören wollen? Und die Erklärung ist immer wieder Digitalisierung. Sei es die Technologisierung unserer Lebens- oder Alltagswelten oder die Integration von Kommunikationstechnologie in Industrieprozesse. Überall hören wir das Stichwort Digitalisierung. Und wenn man sich überlegt, wo die Ressourcen herkommen, muss man sich ja auch fragen, wo ist der gesellschaftliche Mitbestimmungsprozess. Wenn wir davon ausgehen, dass die Digitalisierung all unser Leben jetzt schon und in der Zukunft massiv beeinflussen wird und soziale und ökologische Nachteile mit sich bringen kann, beziehungsweise im Falle des massiven Rohstoffbedarfs auf jeden Fall wird, sollten dann diese gesellschaftlichen Gruppen nicht beteiligt sein, genauso wie wir alle. Und mit dieser Frage sind wir als Verbände aus der Umwelt- und Entwicklungsszene jetzt ein paar Jahre beschäftigt. Um dieses Gefühl zu überwinden, da passiert gerade ein zentraler gesellschaftlicher, politischer, ökonomischer Prozess. Wir haben keine Ahnung und die wichtigen Themen aus der Umwelt- und Entwicklungsszene sind überhaupt nicht adressiert. Unsere Herangehensweise war dabei, als wir angefangen uns damit zu beschäftigen, dieser These etwas entgegenzusetzen, dass Digitalisierung etwas ganz Neues ist. Und Ihnen hier muss ich das nicht sagen, wenn wir aber mit Politikerinnen und Politikern sprechen, ist da, glaube ich, dieses gewisse Ohnmachtsgefühl oder vielleicht auch eine Neugier oder eine Begeisterung. Jetzt sind wir in einem ganz neuen Zeitalter angekommen, alles ist neu. Und unsere Herangehensweise ist zu sagen, das stimmt nicht. Digitalisierung folgt bestehenden Trends, die wir jetzt schon seit Jahrzehnten sehen und so müssen wir auch daran gehen. Und das will ich kurz erläutern mit ein paar kurzen Beispielen. Das Erste, was wir sagen, bei Digitalisierung geht es genauso wie in anderen ökonomischen Prozessen um Macht und Profit. Das ist Ihnen natürlich geläufig. Die sechs kapitalstärksten Unternehmen sind alles IT-Konzerne. Und worum es hier natürlich geht, ist, dass mit Kundendaten Geld gemacht wird, wobei die Kunden wiederum überhaupt gar keine Ahnung haben, dass damit Geld gemacht wird. Und als Gesellschaft haben wir eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf, wie diese Gesellschaftsmodelle funktionieren. Und das muss ich Ihnen auch nicht sagen, das ist ja Ihr täglich Brot wahrscheinlich. Was wir uns aber fragen ist, gibt es eine Möglichkeit, das sowohl regulatorisch zu beeinflussen, aber auch als Gesellschaft sich dort rauszuziehen? Denn man kann ja mittlerweile nicht mehr sagen, ich spiele da gar nicht mit, weil das ist im Endeffekt die Ökonomie der Welt, in der wir derzeit leben. Und die Auswirkungen auf gesellschaftliche Prozesse sehen wir, wenn wir uns angucken, nicht nur, was das mit unserem Miteinander gemacht haben, sondern auch, was es mit unseren Demokratien macht. Und deswegen ist das der zweite Punkt, den wir setzen. Die Skandale um Cambridge Analytica, genauso wie die Skandale um Prison oder um andere solcher Missbrauch von Daten im Sinne von ökonomischen Interessen oder politischen Interessen, was bedeutet das eigentlich für uns? Was bedeutet das für unsere Gesellschaften? Und führt es nicht auch zu einer Unterhöhlung unserer Demokratien? Und das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich weiß nicht, ob Sie die Dokumentation über Cambridge Analytica geguckt haben, die ja eine gewisse Kontroverse aufgewühlt hat. Aber ich fand dort eine Bemerkung von einer Journalistin vom Guardian sehr, sehr beeindruckend. Die hat nämlich von einem Untersuchungsausschuss aus dem britischen Parlament erzählt, in dem Endeffekt die Parlamentarier gesagt haben, Cambridge Analytica und Facebook hatten so eine große Auswirkung auf die Wahl, diese Volksabstimmung zu Brexit, dass wir das Gefühl haben, unsere Demokratien sind gar nicht funktionsfähig im digitalen Zeitalter und wir können gar nicht ausschließen, dass es eine massive Wahlmanipulation gibt durch solche digitalen Softwaren. Was ich total gruselig finde, und ich meine, das ist ja jetzt bei der US-Wahl wieder das Thema, dass sich Politikerinnen und Politiker nicht sicher sein können, dass es nicht Wahlmanipulationen geben wird. Aus einer entwicklungspolitischen Sicht ist das für uns auch total relevant, weil das natürlich nicht nur eine Frage von westlichen Demokratien ist. Das ist ein Foto von den Rohingya aus Myanmar und das ist ja auch eine Sache, die uns sehr umgetrieben hat und vielleicht Sie auch erreicht hat, dass die rassistischen, muslimfeindlichen Entwicklungen in Myanmar unter anderem auch durch massive Fake-News-Verbreitung auf Facebook beeinflusst wurden, wo eben dezidiert rassistische Stimmungsmache gegen eben diese Volksgruppe verbreitet wurde, was wiederum dazu geführt hat, dass Hunderttausende vertrieben wurden oder sogar Millionen, glaube ich. Genauso wie auch wir feststellen, dass die Wahl von beispielsweise Faschisten wie Bolsonaro ganz stark dadurch beeinflusst wurde, dass Fake News auf WhatsApp verbreitet wurden, was ja auch zu Facebook gehört. Können wir also von Nachhaltigkeit in der Digitalisierung sprechen, wenn wir wissen, dass die wichtigsten kommerziellen Akteure sich diesen problematischen Entwicklungen bewusst sind und unbewusst oder bewusst in Kauf nehmen, dass mit ihrer Software unsere Demokratien ausgehöhlt werden? Und dann sind wir dabei der Frage, wie weit wollen wir eigentlich für technischen Fortschritt gehen? Und hier sind wir eben bei der Frage der Umwelt und der Menschenwürde. Und auch das ist ja keine neue Entwicklung. Technologie und Moderne waren schon immer eine Sache, die sehr kontrovers diskutiert werden musste, auch gesellschaftspolitisch. Aber wir sehen, dass das eben bei der Digitalisierung viel zu wenig passiert. Und das ist ja eigentlich absurd. Also das ist ein Foto von einer Erzmine in Brasilien, wo der Damm gebrochen ist und das ganze Ökosystem verschmutzt wurde, was in Brasilien, in dieser Region, schon das vierte Mal in kurzer Zeit hintereinander passiert ist. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass der Rohstoffbedarf und der Energieverbrauch bei digitalen Technologien nicht stagnieren wird, sondern immer weiter anwächst, stellt sich ja schon die Frage, ob wir nicht als Gesellschaft hier viel stärker engagiert sein sollten. Das ist
der Bundesstaat Minas Gerais, ist im Eingangstor zum Nordosten. Minas Gerais.
Genau.
Oder das ist also Gerais geschrieben, das sprechen Sie einfach als weiches G.
Genau. Worauf ich hinaus will, wenn wir sehen, dass es, und wie gesagt, wir fassen Nachhaltigkeit eben viel weiter als nur Umweltschutz, wenn wir sehen, dass es sich auf den globalen Süden massiv in der Frage der politischen Freiheiten einschränkt, dass wir sehen, dass digitale Technologien einen extrem großen Ressourcen- und Energieverbrauch haben und wir ja aber in all diesen Prozessen schon bereits Konflikte haben, sollten wir dann nicht auch darüber reden, was für eine Digitalisierung wir wollen. Und hier geht es nicht darum zu sagen, wir brauchen Digitalisierung nicht. Das wäre ja Unsinn, die ist ja bereits da, sondern die Frage, ob wir nicht darüber reden müssen, wie sie ökologisch, sozial und demokratisch gestaltet werden sollte. An dieser Stelle haben wir Ihnen ein Beispiel mitgebracht, in dem sich das auf besonders interessante Weise mittlerweile ausgestaltet. Und das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ganz interessant, nämlich das Beispiel der Landwirtschaft. Und hier wird meine Kollegin kurz was zu sagen.
Vielen Dank. Genau, also wie machen wir jetzt den Bogen auch als Umwelt- und Entwicklungspolitischer Verband mit unseren Mitgliedern? Und eine große Arbeitsgruppe bei uns im Forum Umwelt und Entwicklung ist die Arbeitsgruppe zu Landwirtschaft und Ernährung. Und die hat sich in den letzten Jahren, wurde massiv unter anderem mit der Digitalisierung und diesem Umbruch, der auch dadurch erfolgt, vor allen Dingen auf Konzernseite, und das ist sozusagen auch das übergreifende Thema Konzernmacht in diesem Block Digitalisierung, wurde damit konfrontiert aufgrund der Großfusion von Bayer und Monsanto, die zusammengegangen sind. Und der Frage, wie sieht denn eigentlich unsere Landwirtschaft jetzt schon aus in manchen Bereichen, da wir ja immer mehr hin auch zu einer Großlandwirtschaft gehen, also zu einer industriellen Landwirtschaft. Der Trend und auch die Fördermechanismen, insbesondere Europa, aber auch weltweit, gehen in diese Richtung weiter. Wir versuchen da natürlich ein Gegengewicht zu setzen. Einigen von Ihnen ist vielleicht auch die Wir haben es satt-Demo im Januar in Berlin bekannt, wo es auch explizit um ein Streiten für eine bäuerliche, auch kleinbäuerliche Landwirtschaft geht, weil dies eben auch die Brücke zwischen Nord und Süd schlägt. Also wir sind da natürlich auch explizit mit einer entwicklungspolitischen Brille unterwegs. Was bedeutet das, wenn wir jetzt auf die Landwirtschaft schauen und auch mal uns angucken, was sind für Akteure in diesem Feld unterwegs? Klassiker Bayer, das deutsche Unternehmen, aber auch auf der Seite von Monsanto, die sich auch sehr explizit für die Landwirtschaft aufstellen, für eine digitalisierte Landwirtschaft und das auch als ein sehr positives Beispiel verkaufen. Und sie machen das nicht nur durch die Kreation dieses Bildes, wir haben jetzt bald den digitalen Acker, das wird ganz wunderbar, sie haben da nicht nur die Melkroboter, sodass die Bäuerinnen nicht mehr morgens um 4 aufstehen müssen, sondern das passiert alles automatisch, also nicht nur die Automatisierung, sondern sie können eben auch mit Drohnen, mit Sensoren im Boden, mit GPS-gesteuerten Landmaschinen, mit bestimmten sozusagen Komplettpaketen aus Pestiziden, Saatgut und so weiter, beispielsweise den Pestizidverbrauch senken, aber sie sind dann natürlich sehr stark an diese Paketangebote gebunden. Das ist die Vision hin zum Acker 4.0. Die Frage ist so ein bisschen, wer finanziert das und wie sieht das aus? Und wie können kleinbäuerliche Strukturen darin oder auch bäuerliche Strukturen allgemein sozusagen ihre Teilhabe sichern? Denn die stellen sich jetzt immer weiter auf. Also Bayer hat in den letzten Jahren diverse Tech-Unternehmen auch aufgekauft, vor allen Dingen im Bereich der Klimaforschung oder der Klimasteuerung. genauso auch Monsanto hatte vor der Fusion einiges in dem Bereich zugekauft. Und wir sehen eben auch eine massivere vertikale Integration, heißt das, also sozusagen vom Anbeginn der Wertschöpfung, sei es, wenn Sie ansetzen beim Saatgut, bis hin zur Supermarktkette, dem Einzelhandel, der auch in Deutschland jetzt beispielsweise schon extrem konzentriert ist, einen durchgängigen Besitzer oder ein durchgängiges Unternehmen, was sich da durchsetzt. Schönes Beispiel aus den USA ist, vielleicht haben es einige mitgekriegt, im letzten Jahr hat Amazon den Öko- oder Bio-Großhandel Whole Foods aufgekauft. Also dann tatsächlich dieser Schritt sozusagen von der digitalen Marktplattform hin auch wieder zum Offline, in die physische Welt, in die Supermarktketten. Und somit haben diese Unternehmen einfach eine unglaubliche Gestaltungsmacht. Und Whole Foods heißt das. Whole Foods. W-H-O-L-E. Food, also ganzheitliches Essen oder wie man das übersetzen würde, ist eine Bio, also so wie Bio Company in Berlin. Ich weiß nicht, was sie in Bremen haben. Also eine Großstruktur natürlich, aber dennoch, sag ich mal, noch positiv besetzt, weil eben Bio-Supermarkt gehört jetzt zu den ganz großen Plattformen. Was sind also die Fragestellungen, die unsere Mitglieder und deren ihre, auch gerade die entwicklungspolitischen Verbände haben ja auch sehr viele Partner vor Ort, gerade in Afrika und Asien zum Beispiel, im kleinbäuerlichen Bereich. Was sind die Fragen, die hinsichtlich der Digitalisierung der Landwirtschaft umtreiben? Da geht es natürlich zum einen um diesen ganzen großen Block, der uns als Bürgerinnen und Bürger auch beschäftigt, nämlich die Hoheit über die Daten. Also da geht es nicht nur um Wetterdaten, da geht es um bäuerliches Wissen auch tatsächlich. Also welche Früchte gehen gut miteinander, Feldfrüchte, wann da muss ich die anbauen, wie reagiere ich auf bestimmte Krankheiten, wie gehe ich mit bestimmten Bodenformationen um. Wissen, wenn das digitalisiert wird und konzentriert wird, eventuell verloren gehen könnte. Beziehungsweise die Frage ist, wer hat sozusagen da auch Zugriff drauf und kann das auch steuern. Das sehen wir jetzt schon im Saatgutbereich. Es setzen sich natürlich bestimmte Früchte durch. Also wir haben ja eine unglaubliche Vielfalt, wenn wir allein so klassische Früchte angucken wie Weizen. Theoretisch gäbe es da ganz viele unterschiedliche Varianten. Aber dadurch, dass wir im Saatgutbereich eine massive Konzentration haben und das natürlich gestützt wird durch Lizenzvergaben und so weiter, haben wir einmal eine weitere Zuspitzung auf die paar Saatgutsorten, die sozusagen von den großen Konzernen angeboten werden. Es entstehen also massive Abhängigkeiten. Was bedeutet das gerade für kleinere Bäuerinnen und Bauern, die eben zum Beispiel finanziell nicht so gut aufgestellt sind oder auf eine bestimmte auch informelle Tauschbasis angewiesen sind? Das ist in Deutschland gesetzlich unterbunden, aber gerade in Ländern des Südens ist es eine gängige Praxis, die auch kleinbäuerliche und Subsistenzstrukturen stärkt. Also da geht es wirklich ums tagtägliche Ernähren, Überleben. Genau. Und die Frage ist gerade, wenn wir jetzt so diese Vision von Bayer uns vorführen, Sie haben also als Großbäuerin einen Acker, der wird komplett digital bewirtschaftet, Sie gehen dann auch dreimal am Tag vorbei und lesen irgendwie die Daten aus. Wie können Sie überhaupt dann noch teilnehmen an dieser Bewirtschaftung? Weil eigentlich ist sozusagen der Algorithmus, der vom Konzern vorgegeben wird, am besten die KI, die dann noch reagieren kann und auch immer weiter lernt, die bestimmt ja dann eigentlich Ihren Acker, nicht Sie selber mehr. Also Sie können dann auch tatsächlich nicht mehr reagieren. Ne? Nehmen wir jetzt mal diese massiven Überflutungen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die KI so schnell reagieren könnte, dass sie dann versteht, oh, da kommt jetzt eine Überflutung, jetzt muss ich so und so reagieren. Da geht es ja wirklich darum, dass auch Menschen, die einen Bezug haben zu ihrem eigenen Land, auch darauf reagieren können, was auf diesem Land passiert. Und mit eigenen meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Besitztümer, aber es geht ja auch einfach, man baut eine Beziehung auch auf zu dem Objektland. Genau, und was ich eben schon, die andere Frage, eben die rechtlichen Grundlagen zu Saatgut und genetischen Ressourcen, die überwiegend ungeklärt sind, die aber jetzt eben, wo der Konzernarm immer mehr so ein bisschen auch die Hand drauf legt. Jetzt würde ich kurz drei Forderungen einfach vorstellen, die Arbeitsgruppe Arbeit hat, ganz schnell. Die können wir auch dann gerne nochmal in die Tiefe gehen in den Nachfragen, aber einfach, dass Sie mal so ein Gefühl dafür entwickeln, um was für Fragen wir uns da drehen, gerade auch zu versuchen, diese Balanceakt hinzukriegen, Nachhaltigkeit eben ökologisch, aber auch sozial und in der entwicklungspolitischen Dimension zu denken. Also zum einen ist natürlich der Grundansatz, der ja auch in den anderen Themen durchspielt, den Marie-Louise jetzt schon angerissen hat, ist, die digitalen Technologien müssen die planetaren Grenzen respektieren und diese eigentlich idealerweise eher fördern und nicht nur sagen, ja okay, wir wissen, da ist ein Problem, in 30 Jahren werden wir mit den erneuerbaren Energien da irgendwie eine Hand drauf kriegen. Bis dahin müssen wir aber halt weiterhin Deep Sea Mining machen, müssen wir weiterhin Kupferminen ausbeuten auf die Art und Weise, wie wir es derzeit machen, müssen wir weiter diese Logik vorantreiben, die so zerstörerische Ausmaße annimmt. Also die Lebensgrundlagen der Landwirtschaft, und da wird es eben wieder real, hängen ja sehr stark von einer intakten Umwelt ab. Ohne intakte Umwelt können wir keine Landwirtschaft betreiben. Also diese Balance aus Ressourcenverbrauch und Energieverbrauch mit einem positiven Effekt auf die Umwelt oder auch auf Artenschutz, also Diversität ist ja ein großes Thema, muss gewährleistet werden. Zweitens, die Digitalisierung darf Monopolbildung und Konzernmacht nicht verstärken. Das ist ein bisschen, was ich mit den Beispielen versucht habe zu zeigen. Aber da geht es natürlich auch um so Sachen wie die Daten, die da erhoben werden, die zusammengeführt werden, die analysiert werden, müssen ja irgendwie auch demokratisch und im öffentlichen Interesse verwaltet werden können. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn die jetzt privatisiert werden durch einen Konzern wie Bayer. Der wird dann nicht einfach so seine genetischen Ressourcen offenlegen, also die Codes, die sozusagen dann für bestimmtes Saatgut zum Beispiel eingelesen werden. Der Zugang zu Alternativen wird auch erschwert. Also wenn Sie dann eine Landmaschine kaufen, die John Deere gehört, die irgendwie mit Bayer einen Kooperationsvertrag haben, da können Sie dann relativ schwierig in dieses digitale, geschlossene System mit einem anderen Anbieter reingehen oder gar mit Ihrem Handkarren oder was auch immer Sie dann noch zu Hause noch haben. Also die Wahlfreiheit muss erhalten werden und Datenschutz und Nachhaltigkeitsziele müssen in den Vordergrund gestellt werden. Und die digitalen Instrumente müssen sich an den Bedürfnissen der Kleinbäuerinnen ausrichten. Das spielt eine wichtige Rolle auch für Deutschland, aber natürlich insbesondere für den globalen Süden, wo eigentlich noch 70% der Landwirtschaft in kleinbäuerlichen Betrieben stattfindet und die auch eine sehr starke Konnotation auf Subsistenzwirtschaft haben. Genau, soweit vielleicht erstmal. Dann übergebe ich wieder zurück an Marie-Louise.
Was bedeutet das nun? Wir sehen, wir haben im digitalen Bereich eine extreme Machtkonzentration. Wir haben die Tendenz dazu, dass digitale Technologien in unterschiedliche Räume, wie beispielsweise Landwirtschaft, eingreifen und dass die Ressourcenfragen und auch Menschenrechtsfragen weiterhin ungeklärt bleiben und eine Kommerzialisierung weiter vorangetrieben wird. Wir haben uns deswegen als Forum Umwelt und Entwicklung, weil das unser tägliches Kerngeschäft ist, sich mit nachhaltiger Entwicklung zu beschäftigen, uns überlegt, wie können wir einen Rahmen setzen, in dem eine solche Diskussion stattfinden kann. Und das haben ja auch viele andere, beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Bits und Bäume beschäftigt haben, getan. Was wir genutzt haben ist, und wir haben auch noch mehr Exemplare, wenn Sie das interessiert, was wir genutzt haben ist, eine Zielsetzung, die Sie vielleicht kennen, vielleicht aber auch nicht, das sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den Vereinten Nationen erarbeitet wurden und von allen Staaten der Welt verabschiedet, also auch von Deutschland, wo wirklich zu jedem, sage ich mal, Thema der Welt, sei es im sozialen, im ökologischen oder im ökonomischen Bereich, ganz konkrete politische Handlungsempfehlungen formuliert wurden. Digitalisierung taucht hier gar nicht auf, was vielleicht 2015 etwas naja, gut, hätte man auch reinschreiben können. Aber was wir gemacht haben, ist diesen Rahmen nutzen und uns überlegt haben, was für eine Art von Digitalisierung brauchen wir denn beispielsweise, um die Armut der Welt zu beenden? Sowohl im positiven Sinne, wie kann dieser Digital Divide geschlossen werden? Gleichzeitig muss es nicht auch Menschen geben, die beispielsweise aus der Armut geholt werden, ohne dass sie IT-Kenntnisse lernen, wie jetzt in bestimmten Entwicklungskontexten. So die afrikanische Frau retten wir aus der Armut, indem sie Computerkurse lernt und dann E-Commerce betreiben kann. Genauso haben wir uns aber auch gefragt, welche Art von Sozialsystemen brauchen wir eigentlich in einer digitalen Welt? Sowohl in Bezug auf welche digitalen Technologien helfen uns denn im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, aber auch welche Rahmenbedingungen braucht es genau in diesen sozialkritischen Themenfeldern, um eben beispielsweise eine Ausnutzung von Patientendaten für kommerzielle Zwecke zu vermeiden. Genauso haben wir dieses Raster auch genutzt, um zu überlegen, was für eine Art von Gesetzen brauchen wir eigentlich, um diese extreme Macht von Konzernen, wie sie beispielsweise im digitalen Bereich vorhanden ist, um die zu brechen, um eben eine demokratische, auch im ökonomischen und ökologischen Sinne demokratische Digitalisierungspolitik hinzubekommen. Also Stichwort Kartellrecht, Stichwort Steuerreform. So darf es überhaupt solche Riesenkonzerne geben, die Marktdominanz haben? Dürfen staatliche Stellen mehr oder weniger 100% Microsoft-Produkte benutzen? Ist das überhaupt mit dem deutschen Wettbewerbsrecht vereinbar? Und natürlich auch die Frage, wie der Staat selber agieren muss, um Bürgerrechte nicht einzuschränken. Und hier versteckt sich eben ganz viel auch darin, welche Art von staatlicher Regulierung der Staat sich selber geben muss. Und schließlich ein zentraler Aspekt darin ist auch, Welche Art von Digitalisierung brauchen wir eigentlich, damit sie nicht ein weiterer Treiber wird der bereits ausufernden Umweltzerstörung, der Ressourcenverschmutzung und der Klimakrise? Und hier finden sich zahlreiche Ansätze, die wir auch aus anderen ökonomischen Bereichen können, beispielsweise die Frage der Ressourcenwiedernutzung, der Kreislaufwirtschaft, der Reparierbarkeit, des Zugangs zu beispielsweise Daten von Produkten, dass ich eine Selbstbestimmung als Nutzer darüber habe, ob ich mir ein neues Gerät kaufe oder ob ich es repariere. Genau, das haben wir in einer Broschüre aufgeschrieben, die vor allen Dingen von der Aufgabe des Staates ausgeht. Also hier ist weniger drin, was muss ich als Individuum machen, sondern eher, welche Art von staatlicher Regulierung brauchen wir eigentlich, um eine Digitalisierung demokratisch und nachhaltig zu strukturieren.
Wie passt dazu denn die Patentierbarkeit von Saatgut? Das heißt, dass jemand Saatgut verkauft, und durch das Patent darauf auf etwas, was natürlich da ist, verhindert, dass die Bauern ihr Saatgut selber wieder aufbauen können.
Und genau das ist eine sehr gute Frage, weil wir schließen uns eben an und sagen, die Digitalisierung unterstützt solche Trends, die wir tendenziell auch schon problematisch finden. Und jetzt kommt quasi noch die digitale Komponente dazu, dass es nicht nur eine Patentierung von Saatgut gibt, sondern eine digitale Sequenzierung, sodass zum Schluss der Bauer irgendwann ganz raus ist. Und das genau, mehr oder weniger führen wir das hier auch aus und haben auch eine Internetseite entwickelt, wo wir versuchen, mehr oder weniger ihre Szene anzusprechen, weil wir von ganz vielen Themen eigentlich gar keine Ahnung haben und versucht haben, unsere Logik auf digitale Entwicklung zu übertragen. Insofern schauen Sie sich das gerne an und wir haben hier auch noch einige Exemplare, falls Sie sich das angucken wollen. Wir haben es im Englischen gehalten, um eine, sag ich mal, internationalere Szene anzusprechen. Genau, was bedeutet das nun alles für KI? Wir hatten es am Anfang so ein bisschen versprochen, mit dem Disclaimer, dass wir davon am allerwenigsten Ahnung haben. Beziehungsweise ich, meine Kollegin hat sich da noch ein wenig mehr reingedacht. Deswegen noch ein paar abschließende Gedanken und dann können wir in die Diskussion kommen zu dem, womit Sie sich wahrscheinlich gestern vor allen Dingen beschäftigt haben.
Genau, und vielleicht noch, das ist eine interaktive Plattform, also auch dieses Papier ist jetzt nur der aktuelle Stand, das ist ein Diskussionspapier, das ist nicht in Beton gegossen oder wie? Also wenn Sie darin Interesse haben, nehmen Sie gerne teil. Wir sind da sehr angewiesen und sehr dankbar für interaktives Agieren. Der Ansatz oder auch, was wir uns ja oft auch fragen, gerade als Personen, die eher im umweltentwicklungspolitischen, auch sehr physischen unterwegs sind, also wenn wir uns jetzt angucken, okay, wie sind die bäuerlichen Strukturen beispielsweise, ist, was fangen wir an mit dieser Flut an Buzzwords oder an so Trendwörtern, die Digitalisierung mit sich bringt. Dazu gehört auch KI, gehört aber auch also alle Unterkategorien von KI, Deep Learning, ich meine, Sie wissen das viel besser als ich, Algorithmen. Und unsere Frage ist ja, okay, wie können wir da die Brille aufsetzen, dass dann eben genau diese Prämisse erfüllt wird, dass wenn die Digitalisierung, die ja schon da ist, die Trends, die auch in der physischen Welt immer schon da waren, fortsetzt, dass wir die weiter gestalten und dass die sozusagen zur Einhaltung der planetaren Grenzen dienbar gemacht wird oder dass diese auf jeden Fall berücksichtigt und eben nicht andersrum, wir sagen, okay, die Digitalisierung kommt auf jeden Fall. Diesen Eindruck haben wir ja oft so ein bisschen, wenn wir die Kommuniqués der Bundesregierung anschauen, das ist sowas ein Gottgegebenes, was uns überrollt wie so eine Tsunami. Wir können gar nichts daran machen und auch unsere Gestaltungshoheit wird da völlig abgegeben. Und da ist genau, wo wir den Fuß in die Tür bekommen wollen und sagen wollen, nein, das kann nicht sein, wir müssen da aktiv mitgestalten, das ist unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft. Und natürlich haben wir dann so Fragen, die unsere klassischen Themen streifen. Also die Frage zum Beispiel der Konzernmacht, wenn wir uns jetzt den Algorithmus, einen Shopping-Assistenten oder was auch immer anschauen und uns vorstellen, dass die Zielsetzung natürlich überhaupt ganz und gar nicht derzeit die planetaren Grenzen fördert. Also wenn ich auf Amazon jetzt klassisch einkaufe, dann schlägt er mir immer noch ein Produkt vor und der Algorithmus lernt dann irgendwann, was ich gerne habe und möchte mich noch weiter anregen, auf dieser Plattform zu verweilen. Wenn aber die Zielsetzung des Algorithmus ganz anders gesetzt werden könnte, hinsichtlich bestimmter Voraussetzungen, die Nachhaltigkeit betreffen. Also muss zum Beispiel Amazon mehr bestimmte Nachhaltigkeitsziele auch integrieren, die sichtbar machen. Wie sehr muss der Algorithmus zum Beispiel transparent sein, dass er mir als Nutzerin auch zeigt, oh okay, das waren jetzt die Parameter, die angelegt sind. Der Algorithmus glaubt, ich stehe total auf Kriegsbücher und Plastikzahnbürsten. wie kann ich dann da sozusagen auch Einfluss nehmen, um zu sagen, nee, eigentlich hätte ich auch gerne, dass du mir die Bambuszahnbürste vorschlägst, wenn ich schon weiter zum Shoppen angehalten werden soll. Oder sollte eigentlich die Zielsetzung so sein, dass er sagt, naja, nachhaltiger wäre eigentlich, wenn sie gar nicht so viel einkaufen würden oder der Algorithmus mich mal dazu anregen würde, hast du nicht noch irgendwas, was du reparieren kannst? Also sie lachen jetzt ein bisschen, das ist auch so, weil die Logik dieser Plattform ist natürlich vom Geschäftsmodell überhaupt nicht darauf, die ist ja nicht darauf angelegt. Aber dennoch ist sozusagen auch unsere Aufgabe, in den gesellschaftlichen Diskurs zu intervenieren und zu fragen, muss das denn so sein? Müssen wir denn diese Plattformmacht so hinnehmen? Ist das Gott gegeben, dass Amazon also sein Anrecht auf Profit durch die verschiedenen Arme, und dazu gehört ja auch der Shopping-Assistent oder gehört auch dieser Algorithmus, der dem zugrunde liegt, so einfach ungebremst durchführen darf? Oder was sind eben unsere Forderungen an die Regulierungshoheit des Staates oder auch an der öffentlich-rechtliche Hand? Also wir beziehen uns da jetzt nicht nur an auf die Bundesregierung per se, aber natürlich ist das unser erstes Einfallstor, weil wir sagen, das kann nicht sein, dass die Bundesregierung da sozusagen einfach nur zuschaut oder gar noch applaudiert, jede Menge Steuergelder in private Strukturen fließen lässt, damit da private Forschung stattfindet, die dann im Endeffekt natürlich auch einen privaten Profit erzeugen. Sondern wo ist da unsere Teilhabe als Zivilgesellschaft, wie kann da auch durch Regulierung ein bestimmter Trend hervorgerufen werden und verstärkt werden? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir auch Richtung KI und Algorithmen haben, und natürlich sind wir jetzt auch ein bisschen auch auf der Suche nach Beispielen und nach Diskussionsgrundlagen. Das ist auch so ein bisschen die Geburtsstunde dieser Plattform. Wir versuchen da einen Austausch zu bekommen und eben alle Seiten von so einer Regulierungsforderung beleuchten zu können. Weil es gibt vielleicht manchmal Regulierungen, gerade jetzt im Bereich der Algorithmen, wo wir sagen, naja, ist ganz klar, aus einer umwelt- und entwicklungspolitischen Perspektive müsste der Quellcode offengelegt werden, alles muss Open Source sein, der Algorithmus muss offen sein, Amazon sofort zerschlagen, Google sowieso veröffentlichen. Diese Forderungen brauchen wir, weil die erzeugen bestimmten Druck. Andererseits gibt es dann natürlich auch dann Grauzonen, wenn man sagt, naja, wir wollen jetzt zum Beispiel keine komplette staatliche Verwaltung der Daten, weil das ist ja auch gerade aus so einer Spy-on-Me- Problematik nicht so passend, ja? Sondern dann muss es eben Diskussionen geben zu, kann es eine öffentlich-rechtliche Treuhandverwaltung geben von Daten, wie ist die durchsetzbar, wie kann man das überhaupt, was für eine Struktur muss die haben, auch jetzt von ihrem fachlichen Hintergrund kommend, wie soll die aussehen, damit die wirklich dann nutzbar gemacht werden kann, nicht nur für Menschen hier in Deutschland oder in Europa, sondern eben auch weltweit und gerade für die Menschen, die halt noch gar nicht so einen Zugang zur Digitalisierung haben, also gerade wenn wir in den globalen Süden schauen, ist es eher so, dass vor allen Dingen, wenn wir in ländlichen Regionen gucken oder auch in bestimmten Gruppen, zum Beispiel Frauen, eher so 70% keinen Zugang haben zum Internet und das auch nicht benutzen können. Also sie auch keine Kenntnis davon haben. Das heißt, auch jeglicher Ansatz, der entwicklungspolitisch in diese Richtung geht, sei es, dass wir Algorithmen fördern wollen, damit Kleinbäuerinnen dann bessere Saatgut aussuchen können, weil sie bestimmte Wetterdaten analysieren können, wenn die gar kein Smartphone haben und sich nicht damit beschäftigen können, haben die auch gar keine Chance, an dieser Entwicklung teilzunehmen. Also wir hängen da auch einen massiven Teil ab, wenn wir da nicht auch drüber gemeinsam nachdenken. Genau, damit schließen wir vielleicht einfach oder machen ein bisschen, das ist jetzt so eine offene Einladung für so einen offenen Sammelpool. Also bitte bewerfen Sie uns mit Vorschlägen und vielen Dank fürs Zuhören.